Genau, einer von beiden jedenfalls lernt hier, genau, die Technik-Kurs, dankeschön. Also ich finde, der Oskar hat es super gemacht, hier die Kollekte einzusammeln. Der kam hier bei uns vorbei und hat einem den Korb hingehalten und hat einem mit so richtig großen, erwartungsvollen Kinderaugen angeguckt. Da habe ich gedacht, da musst du echt abgebrüht sein, um da nichts reinzuschmeißen. Also ich bin dafür, liebe Familie Klette, wenn du uns den Oskar da öfter mal ausleihst, das einzusammeln. Super Sache. Genau, also sehr schön. Ja, ich möchte gerne heute fortfahren in meiner Predigtreihe zum Thema Gemeinde, Gemeindeverständnis. Das ist heute der fünfte Teil in der Reihe und im Prinzip beginnen wir mit diesem fünften Teil auch einen neuen Abschnitt innerhalb dieser Predigtreihe. Und ich möchte deswegen gerne ganz kurz zu Beginn eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Ausgangspunkt war ja so zum einen die Frage, warum tun wir eigentlich als Gemeinde die Dinge, die wir tun und wie tun wir sie? Und zum anderen auch dieses Bild für Gemeinde, das sich in der Bibel findet, neben einigen anderen Bildern, nämlich das Bild vom Haus aus lebendigen Steinen. Und um in diesem Bild zu bleiben vom Haus aus lebendigen Steinen, haben wir in den letzten vier Predigten uns Gedanken gemacht über das Fundament dieses Hauses, über die Stützpfeiler des Hauses, also was gibt dem Ganzen Stabilität, was war Gottes grundsätzliche Gedanke, das war die erste Predigt, Jesus als Herr der Gemeinde und damit auch als Fundament, das Reich Gottes als zentrale Botschaft und die persönliche Beziehung zu Jesus als Dreh- und Angelpunkt von allem, was wir hier tun, was eben auch seinen Ausdruck finden sollte in einer zunehmenden, ja einfach Reife in unserer Beziehung zu Jesus. Das sind eben, wie gesagt, das Fundament und die Stützpfeiler dieses Hauses aus lebendigen Steinen. Und heute würde ich gerne einen neuen Abschnitt beginnen in dem Ganzen, der auch insgesamt vier Teile umfassen wird. Und da wird es um die Frage gehen, welche Funktion hat dieses Haus? Oder platter gesagt, was soll dort eigentlich passieren? Und ich möchte da gerne auf vier Aspekte eingehen. Zum einen eben Gemeinde als Familie, dann auch Gemeinde als Krankenhaus, dann spannendes Thema Gemeinde als Armee, kann man alle möglichen wilden Assoziationen haben, seid gespannt. Und das wird das Thema heute sein, Gemeinde als Schule. Das habe ich das letzte Mal schon so ein bisschen mit angekündigt. Und ich möchte gerne damit einsteigen in die Predigt, dass ich euch fragen möchte, ob es im Laufe eures Lebens Menschen gab, von denen ihr sagt, die haben mich wirklich gefördert, die haben in mich investiert. Und das sind Menschen, denen ich so von meiner persönlichen Entwicklung her wirklich was zu verdanken habe. Jetzt erstmal egal, ob das im geistlichen Bereich ist oder irgendwo beruflich oder wo auch immer, ganz persönlich. Ja, wie gesagt, gibt es Menschen hier, die sagen, ich hatte jemanden in meinem Leben, der auf diese Art und Weise in mich investiert hat. Vielleicht einfach mal so kurz per Handzeichen. Genau, das sind eine ganze Menge Leute. Und einfach vielleicht mal so auf Zuruf könnt ihr Beispiele geben, wie hat das konkret ausgesehen? Was haben diese Leute mit euch oder für euch getan, was dazu geführt hat, dass sie euch gefördert haben?
Zeit investiert.
Zeit investiert?
Ausprobieren lassen.
Ausprobieren lassen.
Vorgelebt.
Vorgelebt.
Lang gelehrt.
Gelehrt. Gelehrt. Mit
Vertrauen entgegengebracht.
Genau, Vertrauen entgegengebracht. Ja, genau. Und wenn ich mein eigenes Leben angucke, dann sehe ich, da waren auch immer wieder solche Menschen, bei denen ich echt sagen könnte, ohne die würde ich heute nicht hier stehen, könnte ich nicht tun, was ich tue. Markus Hausner ist so ein Mensch, den kennen einige von euch. Martin und Heike Buchwitz sind solche Menschen, die jetzt auch gerade zur Zeit unsere Coaches sind als Gemeindeleiter, uns auch begleiten im Leitungsteam an verschiedenen Punkten. Und vieles von dem, was ihr gesagt habt, ist genau das, wo ich sage, ja, das ist das, was diese Menschen irgendwo ausmacht. Die haben Zeit in mich investiert, die haben mir Vertrauen geschenkt, die haben mich Dinge ausprobieren lassen, die waren da für mich. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, worüber ich heute gemeinsam mit euch nachdenken will. Und in dem Sinne ist Gemeinde als Schule dafür da, um jeden von uns zuzurüsten, dass wir zunehmend an Reife, was unsere persönliche Beziehung zu Jesus angeht, dass wir hineinwachsen in unsere Berufung und als Folge auch erleben können, wie sich Reich Gottes ausbreitet. Das alles unter der Führung von Jesus. Also Gemeinde als Schule trägt dazu bei, wirklich dieses Fundament und die Stützpfeiler auch wirksam werden zu lassen. Und damit das passiert, gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Wegen aber, und verschiedene Arten, auf die das stattfinden kann. Aber einen der wichtigsten Wege haben wir jetzt gerade eben alle schon auch genannt. Das sind wirklich Menschen, die andere Menschen begleiten, die sie fördern, die in sie investieren. Und insofern ist so dieses Bild von Gemeinde als Schule eigentlich vielleicht sogar ein bisschen ein unvollkommenes Bild. Also das transportiert irgendwie nicht alles, was da an Gedanken von Gott her drin steckt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber wenn ich das Stichwort Schule höre, dann habe ich so ein Bild im Kopf von, da steht irgendwie einer vorne und erzählt irgendwie was und auf die Art und Weise passiert halt eine Vermittlung von Kopfwissen und das ist eben Schule. Und ich bin mir bewusst, dass es irgendwo auch unfair ist, vielen Lehrern gegenüber, auch der modernen Pädagogik gegenüber. Ich sage das nicht nur deswegen, weil ich halt nachts nicht auf dem Sofa schlafen will, sondern einfach, weil es wirklich so ist. Ich weiß, die Zeit, wo nur Frontalunterricht gemacht worden ist, ist auch lang vorbei. Aber ich merke einfach, wenn ich Schule höre, das ist irgendwie im Kopf drin. Wenn einer schläft, wenn alles schläft und einer spricht, dieses nennt man Unterricht, genau so wie war das. Und wenn ich an die Gemeinde denke, dann ist Kopfwissen eine wichtige Sache, aber es ist eben auch nur ein Aspekt neben anderen. Ich möchte das mal vergleichen mit dem Autofahren. Also was macht einen guten Autofahrer aus? Und natürlich spielt dort Kopfwissen eine Rolle. Die Straßenverkehrsordnung zu kennen, ist ein wichtiger Aspekt, um ein guter Autofahrer zu sein. Aber genauso gehört eben dazu, dass man in der Lage ist, das Auto zu beherrschen, also irgendwie vom zweiten in den dritten Gang zu schalten, ohne irgendwie, dass das Getriebe abraucht oder dass man sich nur noch darauf konzentrieren kann. Das ist einfach eine Frage von Übung, nicht so sehr von Wissen. Da spielt eine Rolle, dass man in der Lage ist, Verkehrssituationen einzuschätzen, zum Beispiel wenn irgendwie Winterwetter ist, dass man dann anders fahren muss, als wenn irgendwie die Sonne scheint und alles trocken ist. Das hat was mit Erfahrung zu tun. Und gut Auto zu fahren heißt auch einfach bewusst, Fahrweisen zu vermeiden, mit denen man sich und andere gefährdet. Eben nicht zu drängeln, nicht betrunken zu fahren, was auch immer sonst da denkbar ist. Und das ist letzten Endes bei allem anderen auch eine Frage von Charakter. Es ist eine Charakterfrage, nicht so zu fahren, dass man sich und andere dadurch gefährdet. Und bei dem ganzen Thema geistliche Reife, reinwachsen in seine Berufung, ist die Dynamik ähnlich. Natürlich gibt es da Dinge, die was mit Wissen zu tun haben. Aber es gibt auch genauso Dinge, die sind eben ganz stark die Frage von Übung, wenn es zum Beispiel darum geht, seine Gaben zu entwickeln. Da gibt es Dinge, die sind eine Frage von Erfahrung, zum Beispiel Leitungsverantwortung auszuüben, hat mit vielem zu tun, aber eben auch mit Erfahrung. Und es gibt in der Gemeinde auch ganz viele Dinge, die schlicht und ergreifend mit Charakter zu tun haben. Viele Crashs, die in Gemeinden passieren, große Krisen, große Enttäuschungen, die passieren, sind nicht darauf zurückzuführen, dass jemand einfach von seiner Kompetenz her überfordert war, sondern einfach, weil es irgendwo ein Problem in den Bereichen Charakter und Haltung gab. Also auch Charakter spielt eine wichtige Rolle, wenn es um Gemeinde geht. Und eine Funktion von Gemeinde als Schule, oder vielleicht sollte man besser sagen, Gemeinde als Trainingszentrum, ist es zu ermöglichen, dass wir alle in diesen vier Bereichen wachsen können. Das Wissen, das wir haben, die Übung, die wir haben, die Erfahrung, die wir haben und unseren Charakter. Jetzt, wie hat Jesus das gemacht, dass seine Jünger in diesen vier Bereichen wachsen konnten? Und Jesus ist da eigentlich immer nach so einem Drei-Schritte-Prinzip vorgegangen. Das war höchst effektiv und gleichzeitig eigentlich total simpel. Keine große Wissenschaft, nichts, wo man irgendwie ein promovierter Pädagoge sein muss, sondern eine ganz einfache Geschichte. Der erste Schritt bei Jesus war, er hat seinen Jünger mitgenommen und hat gesagt, hey, ich tue was, ihr schaut zu. Zum Beispiel ist es im Markus-Evangelium Kapitel 5, wird eine Geschichte erzählt, das ist einfach mal die Kurzversion, dass ein Mann zu Jesus kommt und sagt, meine Tochter ist krank, Jesus, bitte komm mit zu uns und bete für meine Tochter, damit sie wieder gesund wird, ich habe Angst, dass sie stirbt. Und während Jesus da irgendwie noch unterwegs ist, kommen Boten zu ihm und sagen, also Jesus, du brauchst dich nicht mehr beeilen, es ist zu spät, die Tochter ist tot. Und wie reagiert Jesus? Markus, also der Evangelist Markus, beschreibt dann, ich lese es mal in Auszügen, Jesus wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Und Markus erzählt dann, wie Jesus dieses Mädchen von den Toten auferweckt und dabei eben seine Jünger zuschauen lässt. Ich tue was und ihr schaut zu. Und interessanterweise erzählt uns dann die Apostelgeschichte, wie Petrus einige Jahre später selber eine Frau von den Toten auferweckt. Und Petrus macht es genau auf die gleiche Art und Weise, wie Jesus das bei diesem kleinen Mädchen getan hat, ganz am Anfang der Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Also Jesus hat hier offensichtlich wirklich eine Vorbildrolle gespielt für Petrus, wenn es darum ging, wie macht man das eigentlich? Also das war der erste Schritt. Jesus hat die Dinge modelliert, vorgelebt. Der zweite Schritt, den Jesus mit seinen Jüngern gegangen ist, war, du machst es und ich schaue zu. Markus erzählt ein paar Kapitel später, in Kapitel 9, wie ein Mann zu Jesus kommt und sagt, mein Sohn ist von einem bösen Geist besessen. Und der Vater sagt dann zu Jesus, ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Und Jesus macht es dann erstmal selber, aber der entscheidende Punkt ist, Jesus hat es zugelassen, dass es zuallererst mal seine Jünger probieren. Und vor allem, Jesus hat es zugelassen, dass seine Jünger dabei scheitern. Jesus hat nicht gesagt, ah nee, was denken dann die Leute, oder das darf jetzt irgendwie nicht passieren, das ist eine wichtige Geschichte, sondern Jesus hat gesagt, wenn die Jünger lernen sollen, dann müssen sie die Gelegenheit haben, auszuprobieren. Und lernen heißt auch immer, es muss der Freiraum da sein, dass Dinge eben auch nicht klappen. Und diese Geschichte von diesem besessenen Jungen endet dann damit, dass Markus erzählt, als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Jesus vermittelt seinen Jüngern Kopfwissen, aber er kombiniert das mit Erfahrung und Übung. Und dadurch wird für die Jünger die Lernerfahrung groß. Und wir lesen dann in den Evangelien, wie Jesus den Jüngern dort auch immer größere Selbstständigkeit zutraut. Irgendwann schickt er 72 von ihnen aus und sagt, geht in die Dörfer und Städte, in die ich dann später mal hin will, heilt dort die Kranken, predigt das Reich Gottes. Und sie tun das und Jesus ist zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht in der Nähe. Also sprich, wenn dann irgendwas schief geht, ist auch Jesus irgendwann nicht da, um den Tag zu retten. Aber Jesus traut es seinen Jüngern zu und seine Jünger kommen zurück und sind begeistert und sagen, wow, das hat alles so funktioniert, was für eine tolle Erfahrung. Und schließlich geht Jesus den dritten Schritt mit seinen Jüngern und sagt, hey, geht und macht das Zeug und gebt es an andere Leute weiter. Macht mit ihnen genau das, was ich mit euch gemacht habe. Im sogenannten Missionsbefehl sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er eben in den Himmel auffährt. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass Jesus zu seinen Jüngern nicht sagt, irgendwie missioniert die Leute und dann sind sie gerettet und dann ist ja eigentlich sozusagen das Ziel erfüllt. Sondern was Jesus sagt, ist, macht sie zu Jüngern, lehrt sie, bringt ihnen was bei, lehrt sie die Dinge, die ich euch beigebracht habe. Oder anders ausgedrückt, was er zu seinen Jüngern sagt, ist, schafft die Möglichkeit, dass Menschen wachsen können im Wissen, das sie über mich und meine Lehre haben, aber eben auch in der Übung, die sie haben mit den Dingen, mit der Erfahrung, die sie dort sammeln können und auch mit ihrem Charakter. Dieses Prinzip von den drei Schritten begegnet uns dann später auch immer mal wieder, zum Beispiel bei Paulus und Timotheus. Das ist genau die gleiche Geschichte. Auf seiner zweiten Missionsreise hat Paulus den jungen Mann Timotheus mitgenommen, hat gesagt, hey, guck einfach zu, wie ich die Dinge tue. Dann ist er den zweiten Schritt gegangen und hat gesagt, ja, ich gebe dir verschiedene Aufträge, was bis dahin ging, dass er Timotheus eingesetzt hat als Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus ist dann den dritten Schritt gegangen und hat Timotheus im zweiten Timotheusbrief geschrieben, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir wachsen und lernen können, aber das ist eine Art und Weise, wie das Jesus selber getan hat und wie das offensichtlich auch die ersten Christen getan hat. Und wenn man sich anguckt, wie sich auch die Urgemeinde, wie sich die ersten Christen ausgebreitet haben, dann hat da natürlich vieles eine Rolle gespielt, aber diese Methode war offensichtlich sehr, sehr effektiv, wenn es darum ging, andere auch in Jüngerschaft zu fördern. Und die Frage, die mich dort beschäftigt, ist, wie sieht es heute in unseren Gemeinden aus? In uns, Vineyard Dresden, aber auch in vielen anderen Gemeinden. Und mein Gefühl ist, wir sind als Gemeinden relativ gut aufgestellt, wenn es darum geht, irgendwie Kopfwissen zu vermitteln. Also tatsächlich glaube ich, dass in vielen Gemeinden ein guter Teil des Gemeindebetriebs genau darauf ausgerichtet ist. Das bedeutet, da gibt es dann irgendwelche Predigtreihen im Hauskreis, werden Bibelarbeiten gemacht. Es gibt zusätzlich ein Riesenangebot an Büchern zu allen möglichen Themen. Es gibt Podcasts, es gibt Konferenzen. Du kannst dir auf YouTube die tollsten und begnadetsten Leute im geistlichen Bereich anhören und angucken. Und das ist gut und wichtig. Wissen ist gut und wichtig. Ich möchte mit niemand im Auto mitfahren, der die Verkehrsregeln nicht kennt. Aber mein Punkt ist, in unserem heutigen Gemeindeleben, bei uns und auch anderswo, ist Wissen eigentlich fast nie der Engpass. Also mindestens bei uns in der westlichen Welt scheitern irgendwelche Dinge, die wir mit und für Gott tun wollen, eigentlich fast nie daran, dass wir nicht genug Wissen darüber hätten, wie das funktionieren kann. Ich glaube aber, dass oft der Engpass ist, dass wir nicht genug Übung haben, dass wir nicht genug Erfahrung haben, diese Dinge umzusetzen, die wir eigentlich wissen. Und das führt zu Unsicherheit. Das führt dazu, dass wir Angst haben und uns nicht so richtig trauen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Engpass in vielen, vielen Gemeinden der westlichen Welt. Und ich glaube auch, das ist ein Bereich, in dem wir als Vineyard Dresden durchaus auch noch Wachstumspotenzial nach oben haben. Ich möchte an dieser Stelle das ganze Thema Charakterschule ein bisschen ausblenden, weil ich da in einer späteren Predigt in der Reihe nochmal dran vorbeikomme. Aber wie gesagt, ich glaube einfach uns allen, mir eingeschlossen, würde in manchen Themen, zu manchen Themen mehr Übung, mehr Erfahrung gut tun. Und wir würden dann, glaube ich, auch mehr sehen, was wirklich passiert und in Existenz kommt. Wissen ist nicht der Engpass. Und das bedeutet, glaube ich, für uns als Gemeinde, wenn wir uns es wirklich wünschen, dass Menschen in die geistliche Reife reinwachsen, einfach reifer werden in ihrer Beziehung zu Jesus, wenn wir uns wirklich wünschen, dass Menschen in ihre persönliche Berufung reinwachsen und sich dadurch auch Reich Gottes ausbreitet, überall dort, wo Gott uns hingestellt hat, dann müssen wir Möglichkeiten schaffen, in denen Menschen üben können, in denen Menschen Erfahrung sammeln können, in denen Menschen auch die Freiheit haben, dass Dinge nicht funktionieren, ohne dass das gleich eine Katastrophe ist. Und das ist so ein Thema, das bewegt mich für die gesamte Gemeinde, ist auch ein Thema für uns als Leitungsteam. Wir haben vor 2 Wochen hatten wir ein Leitertreffen hier, wo wir auch einfach mal die Leiter der Gemeinde um Feedback gebeten haben und gesagt haben, was sind so Dinge, die ihr euch wünscht, wo ihr sagt, es würde mir helfen, auch meinen Dienst in der Gemeinde zu tun. Und auch da ist einiges an Feedback gekommen, was in die Richtung geht. Was sind Räume für Feedback, für Ermutigung, für Üben, für Erfahrung sammeln. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als gesamte Gemeinde dort einfach Gedanken darüber machen, wie sowas konkret aussehen kann. Und ich glaube auch, dass es für jeden von uns persönlich Wichtig ist, dass wir sagen, wenn wir uns so eine Gemeinde wünschen, in der man üben kann, Erfahrungen sammeln kann, Ermutigung bekommt, wachsen kann in dem, was Gott in unser Leben reingelegt hat, dann brauchen wir auch so ein Stück weit die Bereitschaft zu sagen, ich will was lernen, bin aber auch bereit, das weiterzugeben, was ich von Gott empfangen habe. Dann müssen wir so ein Stück weit ein Bewusstsein entwickeln, dass ich sage, hey, wenn ich von Gott eine Gabe bekommen habe zu predigen, dann ist es ein Teil meines Auftrags, andere darin zu fördern, zu predigen. Wenn ich eine Gabe bekommen habe, Anbetung zu leiten, dann ist es ein Teil meines Auftrags, andere Leute darin zu fördern, Anbetung zu leiten. Und das kannst du übertragen im Prinzip auf alle Dienste und Aspekte des Gemeindelebens. Wenn du ein Seelsorger bist, ist es Teil deines Auftrags, andere zu fördern, Seelsorge zu geben. Wenn du was drauf hast, wenn es darum geht, hinten am Mischpult zu sitzen und einfach zu gucken, dass auch die technischen Aspekte von Anbetung gut funktionieren, dann ist es Teil deines Auftrags, andere anzuleiten und darin zu fördern, dass sie das auch lernen. Wenn du Evangelist bist, wenn du Kaffee kochen kannst, wenn du Fürbitter bist, kannst du es für alle Aspekte des Gemeindelebens durchspielen. Wie gesagt, es gibt viele Wege, auf die dieses Wachstum passieren kann, aber einer der effektivsten und einfachsten Wege sind Menschen, die andere Menschen fördern und begleiten, die sie investieren und auf die Art das weitergeben, was sie von Gott empfangen haben. Dieses Drei-Schritte-Prinzip, das Jesus uns vorgelebt hat, das ist sowas Simples. Eigentlich gibt es da gar nicht viel dazu zu erklären. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir als Gemeinde anfangen, uns immer wieder ganz persönlich drei Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, wo sind Leute, die in einem Bereich mehr Erfahrung haben als ich und ich kann einfach mal zugucken, wie es gemacht wird. Die zweite Frage ist, wo sind erfahrene Personen, die mal mir zuschauen und einfach mal ein Feedback geben können, hey, das war gut, vielleicht kannst du an dem Punkt ein bisschen auf dieses und jenes achten, die mich auch einfach ermutigen und mich auf die Art und Weise fördern. Und die dritte Frage ist, wo ist jemand, bei dem ich die Möglichkeit habe, das weiterzugeben, was ich schon an Erfahrung gesammelt habe, was ich von Gott bekommen habe, was ich gelernt habe? Nichts anderes ist es, diese drei Fragen. Und keiner hier im Raum ist so perfekt, dass es nicht irgendwas gäbe, wo er noch was dazulernen kann. Und keiner hier im Raum ist so unfähig, dass es keine Dinge gibt, die er nicht weitergeben kann. Jeder von uns hat was zu geben. Jeder von uns hat Bereiche, wo er wachsen kann. Und ich merke einfach, wenn ich so meinen eigenen Weg mit Jesus angucke, auch durchaus so die 7,5 Jahre Revue passieren lasse, die ich jetzt die Gemeinde auch leite, zusammen mit der Christina. Ich glaube, ich habe das nicht immer so konsequent gemacht, wie das eigentlich gut wäre. So konsequent, wie das Jesus getan hat. Und ich merke so für mich, ich will da in Zukunft besser drauf achten. Weitergeben, was ich von Gott empfangen habe. Menschen suchen, denen ich was weitergeben kann, so sie das wollen. Menschen begleiten, in sie investieren. Und umgekehrt die Augen offen halten nach Menschen, die mir selber was weitergeben können. Innerhalb der Gemeinde oder außerhalb. Und mein großer Wunsch wäre, dass wir uns da als Gemeinde gemeinsam auf den Weg machen. Dass wir schauen, wo können wir dieses Prinzip, das Jesus uns vorgelebt hat, als Gemeinde wirklich mehr und mehr umsetzen. Und ich bin überzeugt davon, da ist die Chance drin, dass sich wirklich Dinge substanziell verändern, in Form von geistlicher Reife, die zunimmt, in Form von Menschen, die in ihre Berufung reinwachsen, ihre Gaben entwickeln, entdecken, was Gott alles in sie reingesteckt hat. Menschen, die heil werden, einfach durch Dinge, die in ihrem Leben schiefgegangen sind. Und all das wird dazu führen, dass mehr und mehr Reich Gottes einbricht in unseren eigenen Alltag und überall dort, wo Gott uns hingestellt hat. In der Nachbarschaft, unter Kollegen, in der Verwandtschaft, hier unter uns, wenn wir als Gemeinde zusammen sind. Und wie gesagt, ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns da als Gemeinde gemeinsam auf den Weg machen. Ich denke, es lohnt sich. Amen. Ich würde schon mal euch nach vorne bitten, euch Musiker. Wie immer haben wir auch heute als letzten Teil des Gottesdienstes eine Zeit, wo du für dich beten lassen kannst, wenn du das möchtest. Das kann entweder sein, weil das, was die Tina heute während der Betenszeit gesagt hat, dich einfach angesprochen hat. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ich vermisse eigentlich jemanden in meinem Leben, der mir an bestimmten Punkten was Konkretes weitergeben kann, der mich fördert, der mich begleitet. Und manchmal ist es auch einfach eine geistliche Geschichte, dass man sagt, Gott, bitte mach dort auch Türen auf. Also schenkt, dass ich solchen Leuten begegne, dass sich das irgendwie ergibt. Auch dann will ich dich einladen, für dich beten zu lassen oder zusammen mit jemandem zu beten vielmehr. Und dann ist es auch so, dass ich denke, es gibt hier eine ganze Menge Leute im Raum, die wirklich was weiterzugeben haben, die das aber an sich selber gar nicht so richtig sehen. Die vielleicht sagen, naja, wer bin ich denn? Bin irgendwie gar nicht toll genug oder das, was ich kann, das ist gar nicht so toll. Und da möchte ich dich auch einfach einladen, jetzt in der Segnungszeit, vielleicht dir von Gott auch ein Stück weit zeigen zu lassen, was sind Dinge, wo du wirklich einen wertvollen Beitrag zu geben hast. Weil, wie gesagt, jeder von uns hat was weiterzugeben. Und natürlich ist wie immer auch die Zeit für, wenn du irgendein anderes Anliegen hast, das es mit all dem gar nichts zu tun hat, auch dann mit jemandem gemeinsam zu beten. Und bevor ich jetzt noch den Heiligen Geist einlade, will ich einfach noch ein paar von den Leitern bitten, hier an den Rändern, sich einfach anzubieten für Menschen, die Gebet suchen. Oder du kannst auch gern irgendjemanden im Raum ansprechen, den du kennst, den du vertraust. Also da sind wir einfach alle von Gott bevollmächtigt, für andere beten zu können und mit anderen. Ein Heiliger Geist, so lade ich dich jetzt ein, einfach zu uns zu sprechen, unsere Herzen zu berühren. Du weißt jetzt auch, wie es jedem Einzelnen geht, der hier sitzt. Und wir erlauben dir einfach zu tun, was immer du tun möchtest. Heiliger Geist, wir glauben, dass das, was aus deiner Hand kommt, gut ist. Und in diesem Bewusstsein wollen wir es annehmen und beten mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir.
Ich denke, das ist auch für die Segenszeit ein Impuls, dass wir eine demütige Haltung haben und auch den Mut haben, Sehnsucht oder Bedürftigkeit zu erkennen und den Mut haben, einfach Vertrauen zu fassen oder auch aufzustehen und zu jemandem hinzugehen und zu beten. Thank you.